Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 9. Mai. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus 1. Buch Samuel die Kapitel 5 bis 7. Die Bundeslade in den Händen der Philister. Die Philister brachten die Lade Gottes von Eben-Ezer nach Aschdod. Sie trugen sie in den Tempel von Dagon und stellten sie neben dessen Standbild auf. Doch als die Bürger von Aschdod am nächsten Morgen in den Tempel von Dagon kamen, war Dagon umgefallen und lag mit dem Gesicht zur Erde vor der Lade des Herrn. Sie nahmen das Standbild und stellten es wieder auf. Doch als sie früh am nächsten Morgen kamen, lag das Standbild wieder mit dem Gesicht zur Erde vor der Lade des Herrn. Diesmal lagen sein Kopf und seine Hände abgeschlagen im Eingang. Nur sein Rumpf war unbeschädigt. Aus diesem Grund treten in Aschdod sowohl die Priester von Dagon als auch alle anderen Besucher des Tempels von Dagon bis heute nicht auf diese Türschwelle. Daraufhin versetzte der Herr die Bewohner von Aschdod und der umliegenden Dörfer in Schrecken und plagte sie mit Geschwüren. Als die Leute erkannten, was da vor sich ging, riefen sie: Wir können die Lade des Gottes Israels nicht bei uns behalten. Er ist gegen uns und unseren Gott Dagon. Sie riefen deshalb alle Herrscher der Philister zusammen und fragten: Was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Die Herrscher antworteten: Bringt sie in die Stadt Gat. Also schafften sie die Lade des Gottes Israels nach Gat. Doch als die Lade dort eintraf, begann der Herr, die Bevölkerung von Gat, jung und alt, mit Geschwüren zu plagen, sodass eine gewaltige Panik ausbrach. Daraufhin schickten sie die Lade Gottes in die Stadt Ekron. Doch als die Leute sie kommen sahen, riefen sie: Sie bringen die Lade des Gottes Israels hierher, um auch uns umzubringen. Wieder berief das Volk alle Herrscher der Philister ein und bat sie: Bitte schickt die Lade des Gottes Israels dorthin zurück, wo sie hergekommen ist, oder sie wird uns alle töten. Denn die Hand Gottes lag schwer auf ihnen, und in der Stadt herrschte große Angst. Wer nicht starb, wurde von Geschwüren geplagt, und überall hörte man Jammern und Stöhnen. Die Philister geben die Bundeslade zurück. Die Lade des Herrn blieb insgesamt 7 Monate im Gebiet der Philister. Danach riefen die Philister ihre Priester und Wahrsager zusammen und fragten sie: Was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Sagt uns, wie wir sie in ihr Land zurückschaffen können. Schickt die Lade des Gottes Israels zurück, aber sie darf nicht leer sein, lautete die Anweisung. Schickt eine Opfergabe zur Versöhnung eurer Schuld. Dann werdet ihr wieder gesund werden und erkennen, warum er euch so geplagt hat. Was für ein Schuldopfer sollen wir ihm schicken? Fragten sie. Da sagten die Priester und Wahrsager: Da die Plage sowohl euch als auch eure 5 Herrscher befallen hat, fertigt 5 goldene Geschwüre und 5 goldene Mäuse, genauso wie die, die das Land zugrunde gerichtet haben. Erweist damit dem Gott Israels die Ehre. Vielleicht wird er dann aufhören, euch, eure Götter und euer Land heimzusuchen. Seid nicht so verstockt, wie es der Pharao und die Ägypter waren. Sie wollten Israel erst ziehen lassen, nachdem der Herr sie heimgesucht hatte. Baut einen neuen Wagen und sucht 2 Kühe, die gerade gekalbt haben, die aber noch nie ein Joch trugen. Spannt die Kühe vor den Wagen, aber bringt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück. Stellt die Lade des Herrn auf den Wagen und daneben legt einen Kasten mit den goldenen Gegenständen, die ihr ihm als Opfergabe entrichten wollt. Dann lasst sie ihres Weges ziehen. Wenn sie eure Landesgrenze überschreitet und nach Bet-Schemesh zieht, werden wir wissen, dass es der Herr war, der dieses große Unglück über uns gebracht hat. Wenn nicht, wissen wir, dass es einfach ein Zufall war und nicht seine Hand auf uns lag. Die Anweisungen wurden befolgt. 2 Kühe mit neugeborenen Kälbern wurden vor den Wagen gespannt und ihre Kälber behielten sie zu Hause zurück. Dann wurde die Lade des Herrn und der Kasten mit den goldenen Mäusen und den Nachbildungen der goldenen Geschwüre auf den Wagen gestellt. Und die Kühe zogen unter ständigem Gebrüll geradewegs die Straße nach Bet-Schemesh entlang, ohne nach rechts oder links abzuweichen. Die Herrscher der Philister folgten ihnen bis zur Grenze von Bet-Schemesh. Die Einwohner von Bet-Schemesh waren gerade bei der Weizenernte im Tal, und als sie die Lade sahen, gerieten sie außer sich vor Freude. Der Wagen fuhr in das Feld, das einem Mann namens Josua aus Bet-Schemesh gehörte, und kam neben einem großen Felsen zum Stehen. Die Leute zerkleinerten das Holz des Wagens und brachten die Kühe dem Herrn als Brandopfer dar. Die Leviten hoben die Lade des Herrn und den Kasten mit den goldenen Gegenständen vom Wagen und stellten sie auf den großen Felsen. An jenem Tag brachten die Einwohner von Bet-Schemesh dem Herrn Brandopfer und Schlachtopfer dar. Die fünf Herrscher der Philister beobachteten das alles und kehrten noch am selben Tag nach Ekron zurück. Die goldenen Geschwüre, die die Philister dem Herrn als Schuldopfer geschickt hatten, waren je eines für die Städte Aschdod, Gaza, Aschkelon, Gat und Ekron. Auch die Mäuse standen für die Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Herrschern, von den befestigten Städten bis zu den Dörfern der Bauern. Der große Fels in Bet-Schemesh, auf dem sie die Lade des Herrn absetzten, steht noch heute im Feld von Josua und erinnert an das Geschehene. Die Bundeslade wird nach Kirjat Jearim gebracht. Der Herr tötete 70 Männer aus Bet-Schemesh, weil sie in die Lade des Herrn hineingeschaut hatten, und das Volk trauerte sehr über die harte Bestrafung des Herrn. »Wer kann die Gegenwart des Herrn, dieses heiligen Gottes, ertragen?«, fragten die Menschen von Bet-Schemesh. »Zu wem sollen wir die Lade von hier aus schicken?« Sie sandten Boten an die Einwohner von Kirjat Jearim und ließen ihnen ausrichten: »Die Priester haben die Lade des Herrn zurückgegeben. Bitte kommt und holt sie.« Die Männer aus Kirjat Jearim kamen, um die Lade des Herrn zu holen. Sie brachten sie ins Haus von Abinadab, das auf einem Hügel stand, und übertrugen Eleasa, seinem Sohn, die Verantwortung dafür. Die Lade blieb lange Zeit in Kirjat Jearim, insgesamt 20 Jahre. Ganz Israel trauerte, dass der Herr das Volk verlassen hatte. Samuel führt das Volk Israel zum Sieg. Schließlich sagte Samuel zum Volk Israel: »Wenn ihr wirklich von ganzem Herzen zum Herrn zurückkehren wollt, dann trennt euch von euren fremden Göttern und den Bildern der Astarte. Nehmt euch vor, von nun an allein dem Herrn zu gehorchen und ihm allein zu dienen. Dann wird er euch vor den Philistern retten.« Da zerstörten die Israeliten ihre Bilder von Baal und Astarte und dienten nur noch dem Herrn. Daraufhin forderte Samuel sie auf: »Ganz Israel soll sich in Mizpah versammeln. Ich will für euch zum Herrn beten.« Und sie versammelten sich dort, schöpften Wasser und gossen es vor dem Herrn aus. An jenem Tag fasteten sie und bekannten: »Wir haben gegen den Herrn gesündigt.« Und Samuel hielt in Mizpah Gericht über Israel. Als die Philister hörten, dass die Israeliten sich in Mizpah versammelt hatten, zogen die Herrscher der Philister mit ihrem Heer gegen Israel aus. Die Israeliten erfuhren davon und fürchteten sich vor den Philistern. »Bitte den Herrn, unseren Gott, uns vor den Philistern zu retten«, flehten sie Samuel an. Samuel nahm ein junges Lamm und brachte es dem Herrn als Brandopfer. Er flehte den Herrn an, Israel zu helfen, und der Herr erhörte ihn. Noch während Samuel das Brandopfer darbrachte, trafen die Philister ein und wollten Israel angreifen. Doch der Herr ließ es über den Philistern so laut donnern, dass sie in Panik verfielen und von den Israeliten geschlagen wurden. Die Israeliten verfolgten die Philister von Mizpah aus bis unterhalb von Bet-Kar und töteten alle, die sie unterwegs ergriffen. Dann nahm Samuel einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpah und Schen. Er nannte ihn Eben-Eser, Stein der Hilfe. Denn er sagte: »Bis hierher hat der Herr uns geholfen.« So kam es, dass die Philister besiegt wurden und lange Zeit nicht mehr in das Gebiet Israels einfielen. Und solange Samuel lebte, blieb die Hand des Herrn gegen die Philister erhoben. Die israelitischen Städte von Ekron bis Gat, die die Philister ihnen weggenommen hatten, wurden von Israel samt den dazugehörigen Gebieten zurückerobert. Und auch zwischen Israel und den Amoritern herrschte in dieser Zeit Frieden. Samuel blieb Richter in Israel, solange er lebte. Jedes Jahr reiste er umher und saß in Bethel, Gilgal und Mizpah zu Gericht. An allen diesen Orten sprach er Recht für das Volk Israel. Danach kehrte er in sein Haus in Rama zurück und ließ sich auch dort Rechtsstreitigkeiten vortragen. Und Samuel errichtete dem Herrn in Rama einen Altar. Aus der Übersetzung Das Buch lesen wir aus Lukas Kapitel 11, die Verse 14 bis 36. die Autorität von Jesus. Jesus warf eines Tages gerade einen dämonischen Geist aus einem Menschen, der dadurch stumm geworden war, hinaus. Als der Dämon aus diesem Mann herauskam, konnte der Stumme sprechen. Das brachte die Menschenmenge zum Staunen. Doch einige von ihnen sagten: Es ist so, Beelzebul, der Befehlshaber der dämonischen Geister, hat ihn dazu befähigt. Noch andere stellten die Forderung, dass Jesus ein eindeutig aus dem Himmel stammendes Wunderzeichen vollführt. Darauf antwortete Jesus ihnen, da er ihre Überlegungen kannte: Jeder Staat, der in verschiedene Teile zerfällt, die sich gegenseitig bekämpfen, wird zugrunde gehen und alle Häuser darin werden zerstört werden. Wenn also der Satan in sich selbst gespalten ist, wie kann dann seine Herrschaft noch weiter bestehen? Das wäre doch die Konsequenz von eurer Aussage, dass ich durch die Macht des Bösen, des Beelzebul, die bösen Geister vertreibe. Wenn ich also angeblich die dämonischen Mächte durch den Beelzebul austreibe, wodurch vertreiben denn dann eure Anhänger diese Mächte? So sprechen sie selbst durch ihre Handlungen das Urteil über euch. Wenn ich aber stattdessen die dämonischen Mächte durch Gottes Finger vertreibe, dann kann das nur eins bedeuten: Die gute Herrschaft Gottes ist über euch hereingebrochen. Denn wenn ein starker, mit allen Waffen ausgestatteter Mann seinen Palast bewacht, dann ist alles, was ihm gehört, in Sicherheit. Wenn aber ein noch stärkerer ihn überfällt und ihn überwältigt, dann kann er ihm seinen Waffenarsenal abnehmen und das, was er erbeutet hat, verteilen. Wer nicht für mich ist, der steht gegen mich. Und wer nicht mit mir zusammen sammelt, der zerstreut. So ist es auch hier. Wenn der unsaubere, gottwidrige Geist aus einem Menschen herauskommt, dann durchstreift er unbewohnbare Gegenden und sucht einen Ort der Ruhe. Aber weil er den nicht findet, sagt er: Ich werde einfach zu meinem Haus zurückkehren, aus dem ich ausgezogen bin. So kommt er wieder herbei und findet es aufgeräumt und schön eingerichtet vor. Dann zieht er los und holt noch 7 weitere Geistesmächte, die noch schlimmer sind als er. Sie ziehen in diesen Menschen ein und richten sich dort häuslich ein. Dann geht es diesem Menschen am Ende noch viel schlechter als am Anfang. Wahres Glück. Während Jesus noch redete, rief plötzlich eine Frau aus der Menschenmenge. Sie sagte: Glücklich zu preisen ist die Frau, in deren Schoß du herangewachsen bist und die dich an ihrer Brust stillen konnte. Da erwiderte Jesus: Wirklich glücklich zu preisen sind die Menschen, die die Aussagen Gottes hören und sie in die Tat umsetzen. Das Zeichen von Jona. Als die Leute immer mehr zu ihm hindrängten, machte Jesus folgende Aussage: Diese Generation steht ganz und gar Gottes gutem Willen entgegen. Sie fordern ein Wunderzeichen, doch sie werden kein Zeichen zu sehen bekommen, außer dem Zeichen, das der Prophet Jona schon damals darstellte. Genauso wie Jona für die Bewohner von Ninive ein Wunderzeichen verkörperte, so wird es auch der von Gott gesandte Menschensohn für diese Generation sein. Ähnlich verhält es sich mit der Königin des Südens. Am Tag der endgültigen Beurteilung wird sie zusammen mit den Menschen dieser Generation auftreten und allein schon dadurch für sie zum Grund der Verurteilung werden. Denn sie reiste von einem sehr weit entfernten Ort auf der Erde herbei, um sich persönlich von der Weisheit des Königs Salomo zu überzeugen. Doch hier, direkt vor euch, ereignet sich Bedeutenderes als damals bei Salomo. Auch die Männer von Ninive werden bei der endgültigen Beurteilung, die Gott durchführen wird, zusammen mit dieser Generation aufstehen und zu ihrer Verurteilung beitragen. Denn sie änderten ihr Leben, als Jona öffentlich von Gottes Wahrheit sprach. Und hier, direkt vor euch, ereignet sich Bedeutsameres als damals bei Jona. Licht und Dunkelheit. Niemand zündet ein Licht an und versteckt es dann unter einem Eimer. Vielmehr stellt er es auf die vorgesehene Stelle hoch oben an der Wand, damit alle, die in diesen Raum eintreten, das Licht sehen können. Das, was deinen Körper, also dich selbst, hell macht, ist dein Auge. Wenn dein Auge offen und auf das Licht ausgerichtet ist, dann wird deine gesamte Person vom Licht durchflutet werden. Wenn es aber auf Schlechtes ausgerichtet ist, dann wirst auch du als Person undurchdringlich dunkel sein. Also achte genau darauf, dass nicht das, was dein Leben eigentlich hell machen soll, in der Dunkelheit ist. Wenn nun deine gesamte Person ganz vom Licht erleuchtet ist und überhaupt nichts mit der Dunkelheit zu tun hat, dann wirst du bis in alle Winkel hell sein. Das ist dann genauso, wie wenn eine Lampe dich direkt anstrahlt. Wir lesen aus Psalm 106 die Verse 13 bis 31 aus der Übersetzung Das Buch. Doch sehr schnell vergaßen sie seine Taten. Sie warteten nicht auf das, was er für sie geplant hatte. Dort in der Wüste wurden sie immer gieriger. In der Einöde stellten sie Gott auf die Probe. Da gab er ihnen das, wonach sie verlangten. Doch dabei ließ er sie krank und schwach werden. Sie wurden neidisch auf Mose dort im Lager und Aaron, der dem Herrn geweiht war. Da tat sich die Erde auf und verschluckte Datan, und sie verschüttete die, die sich mit Abiram zusammengerüttet hatten. Ein Feuer flammte auf gegen diese Leute. Die Flammen verbrannten die Gottesfeinde. Einen jungen Bullen machten sie dort am Berg Horeb. Sie warfen sich nieder vor einem Standbild aus Metall. Ihn, den herrlichen Gott, tauschten sie ein gegen das Bild eines Stieres, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, der sie gerettet hatte, ihn, der in Ägypten große Taten vollbracht hatte, ja Wunderzeichen dort im Land von Ham, unfassbare Dinge am Schilfmeer. Er hatte schon beschlossen, sie zu vernichten, wäre da nicht Mose gewesen, sein Auserwählter. Der trat bei ihm für sie ein, um seinen Zorn abzuwenden, damit sie nicht vernichtet würden. Doch sie verachteten das wunderbare Land, sie glaubten seinen Worten nicht. Sie murrten darüber in ihren Zelten, auf die Stimme des Herrn hörten sie nicht. Da erhob er seine Hand gegen sie, um sie dort in der Wüste niederzustrecken und um ihre Nachkommen unter den Völkern zu Fall zu bringen und sie zu zerstreuen in alle Länder. Denn sie hängten sich an den Baal Peor und nahmen an Opfermahlzeiten für die Toten teil. So riefen sie durch ihre Taten Gottes Zorn hervor. Da brach unter ihnen eine Plage aus. Doch da trat Pinhas auf und vollstreckte die Strafe. Da kam die Plage zum Stillstand. Dadurch wurde er als Gerechter angesehen für immer, durch alle Generationen hindurch. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir noch aus Sprüche Kapitel 14, die Verse 32 und 33. Der Gottlose geht an seinen Sünden zugrunde, die Gottesfürchtigen aber haben selbst im Tod noch eine Zuflucht. Die Weisheit wohnt im Herzen eines klugen Menschen. Bei einem Narren findet man sie nicht.